NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. September 1930. Der Geburtstag des Schauspielers Mario Adorf.
Den Winnetou, den Center, den habe ich mir nicht ausgesucht. Das war so ein bisschen für mich ein sehr einseitiger Böser.
Santa ist ein Schurke mit öligen, schwarzen Haaren und einem Schnauzbart. Ein Fiesling, der über Leichen geht.
Was ich mir vornehme, das führe ich zu Ende. Ich will nicht ein paar lumpige Dollar verdienen. Ich will Geld machen. Viel Geld. Wie, das ist mir egal. Und wer mich daran hindern will, wir haben uns verstanden.
Ja.
Mario Adorf wollte diese Figur aus dem Kinofilm Winnetou nicht spielen, aber ein befreundeter Kritiker sagte ihm, er könne diese Rolle nicht ablehnen, sie sei deutsches Kulturgut. Mario Adorf machte den schwersten Fehler seines Lebens. Er spielte tatsächlich Santa. Im Film kommt es zu einem Feuergefecht zwischen Weißen und Indianern. Aus Santas Gewehr fällt ein Schuss. Er trifft eine Indianerin.
Xochitl!
Xochitl ist Winnetous wunderschöne Schwester. Sie liebte Old Shatterhand. Santa hat sie umgebracht. Mario Adorf verkörperte ihn und wurde deshalb von vielen Deutschen jahrelang gehasst. Mittlerweile ist er einer von Deutschlands beliebtesten Darstellern. Zwischen dem Mord an Xochitl und Mario Adorfs 85. Geburtstag muss eine Menge geschehen sein. Mario Adorf wurde 1930 in Zürich geboren. Er wuchs als uneheliches Kind in dem Eifelstädtchen Mayen auf.
Sie müssen sich vorstellen, dass in den 30er Jahren ein uneheliches Kind ein Skandal darstellte, in einer Kleinstadt zumindest.
Seine Mutter Alice Adorf schuftete pausenlos als Schneiderin.
Ich kenne sie eigentlich nur an der Nähmaschine sitzend. Sie hatte keine Zeit, große Erziehungsarbeit an mir zu leisten. Sie hat nicht gesagt, mach die Schulaufgaben oder mach dies oder jenes. Sondern sie hat gesagt, wenn du deine Schulaufgaben machst und wenn du in der Schule gut bist, okay. Und wenn nicht, dann wirst du Metzger oder irgendwas, dann gehst du in die Lehre.
Mario war gut in der Schule, aber manchmal ein wenig aufmüpfig. Einmal passierte es, dass seine Mutter einen kräftigen Schmied kommen ließ, damit er ihrem Sohn im Keller eine Tracht Prügel verabreicht.
Und hat dann seinen Gürtel abgeschnallt und hat gesagt, du warst nicht ordentlich, du hast gehorcht deiner Mutter nicht und so weiter. Das darf doch nicht sein. Und dann nahm er den Gürtel und sagte so, und jetzt schrei mal recht schön laut, damit deine Mutter das da oben hört. Und haute auf die Balken und nicht auf mich, nicht? Und dann sagt er so, und jetzt gehorchst du auch ein bisschen besser, nicht?
Sein Vater kannte Mario nicht. Er war ein Arzt aus Kalabrien, den seine Mutter in Italien kennengelernt hatte.
Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass mir jetzt mein Vater gefehlt hat. Sicher habe ich irgendwann in meinem Leben auch Vaterfiguren gesucht, Ersatzväter, nicht? Aber das Zuhause, der Vater nicht da war, war für mich nicht schlimm.
Die aufopferungsvoll arbeitende Näherin konnte irgendwann nicht mehr ihre Rolle als Mutter erfüllen. Sie gab Mario in ein katholisches Waisenhaus.
Am 1. September 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus und das Waisenhaus wurde geschlossen und wurde ein Lazarett.
Der kleine Mario lernte die Welt von der Schattenseite kennen. Die entscheidenden Erfahrungen im Krieg waren für ihn
Angst und Hunger. Das waren die beiden Grunderfahrungen meines Lebens und das hat mich auch nie ganz losgelassen.
Im Sommer 1944 wollte sein Lehrer, dass sich all seine Schüler als Kriegsfreiwillige meldeten. Mario war damals 13 Jahre alt. Gegen Ende des Krieges näherten sich amerikanische Einheiten mit Panzern seiner Heimatstadt.
Ich nahm mir dann zwei Panzerfäuste, die mir wirksamer erschienen als Handgranaten oder Karabiner. Und wir zogen dann unter dem Kommando unseres Unteroffiziers Franz los, der sagte, das Ganze ohne Drittmarsch, also ein paar alte Leute und wir so 5, 6 Jungen. Aber nach ein paar hundert Metern sagte er, das Ganze halt, Waffen vorsichtig rechts in die Büsche legen und so. Und das war's für uns. Für uns ist der Krieg zu Ende. Und ihr zu uns Jungs sagte dann, ab nach Hause, zu Mutti.
Offenbar war der Unteroffizier bei klarem Verstand. Es wäre Wahnsinn gewesen, sich der Übermacht zu stellen.
Ein paar Stunden später rollten dann die ganzen amerikanischen Panzer in die Stadt und man stand am Wegrand. Es wurde nicht gewinkt, Es wurde auch nicht gelacht und sich nicht gefreut. Man kam sich durchaus nicht befreit vor, sondern man hatte einfach das Gefühl, jo, jetzt haben wir den Krieg endgültig verloren.
Irgendwann wurden in den Ruinen der Stadt die Schulen wieder aufgemacht.
Und man hatte die gleichen Lehrer. Die gleichen Lehrer, die früher reinkamen, jahrelang, nicht wahr? Und Heil Hitler gesagt haben, die gleichen Lehrer kamen dann morgens in die Schule und sagten guten Morgen.
Mario Adorf machte sein Abitur und studierte.
In Mainz kam es dann schon zur Begegnung mit dem Studententheater. Und so ganz langsam bildete sich offenbar dann doch der Gedanke an eine Zukunft im Theater. Ganz unbestimmt und gar nicht zuerst als Schauspieler gedacht.
Auf den Studententheaterwochen in Erlangen lernte er ein paar Schweizer kennen.
Diese Leute von dieser Zürcher Truppe baten mich, fragten mich, wussten auch, dass ich in Zürich geboren war, sagten, willst du nicht in Zürich studieren? Ich sagte zu, bin dann nach Zürich an die Uni dort gegangen. Damals gab es kein BAföG. Man musste sein Studiengeld selber verdienen, was ich tat. Ich habe am Steinbruch gearbeitet, am Bau gearbeitet, also richtig mit harter Arbeit.
Wie sollte der finanzielle Engpass überwunden werden? Mario Adorfs Tante hatte eine Idee.
Geh doch mal zu deinem Vater. Hatte der irgendwie schon mal was bezahlt? Nein. Ja, dann gehst du einfach dahin und fragst ihn mal, weil man brauchte in Zürich einen Scheck, den man vorweisen konnte, dass man also nicht mittellos dasteht. Also musste ich einmal dann in diesen, für mich auch muss ich sagen, sauren Apfel beißen, so einen richtigen Bittgang tun, was mir überhaupt nicht lag. Aber das, was ich verdiente, war nicht genug.
Adorf fuhr nach Süditalien. Es gab ein Problem. Er konnte seinen verheirateten Vater nicht in dessen Familie besuchen und sich als sein Sohn präsentieren. Also ging er in die Klinik seines Vaters und stellte sich bei der Sekretärin als Vertreter für medizinische Apparate vor. Als er in das Büro des Arztes durfte, sah er seinen Vater das erste Mal. Der fertigte seinen Sohn eiskalt ab.
Sagte, Moment, dann stand er auf und ging offenbar zum Telefonieren. Was er nicht im Büro machte, sondern er ging nach draußen. Und er kam dann nach 10 Minuten wieder und sagte, hier haben Sie eine Adresse, das ist mein Schwager, er ist Anwalt und der weiß Bescheid und er wird das Finanzielle mit Ihnen regeln. Auf Wiedersehen. Das war's. 10 Minuten, Viertelstunde.
Die Zahlungsmoral des Vaters war schlecht.
Für diese 3 Monate in Zürich bekam ich also 3 Schecks an 200 Franken. 100 Franken habe ich für mein Zimmer ausgegeben in Zürich damals, hatte also 100 Franken zum Leben. Was auch nicht viel war.
Adorf ging dann nach München und nahm Schauspielunterricht.
Und ich bin also übergangslos, kann man sagen, nach 2 Jahren Falkenberg-Schule in das Ensemble der Kammerspiele übernommen worden. Und so bin ich am Theater gelandet.
Nebenbei drehte er Filme. 1957 begegnete er dem Regisseur Robert Siodmak in einem Hotelfoyer. Der suchte einen Darsteller für einen Mörder.
Schauen Sie mal böse, richtig böse, schauen Sie mal böse. Nein. Sagt er, schau nicht mal, sagt er. Dann hat er so eine Brille gehabt, eine dicke Brille. Und dann nahm er die Brille ab und sagt, das ist böse.
Offenbar hatte Adorf nicht böse genug geschaut. Der Regisseur hatte kein Interesse an ihm, sah aber, wie Adorf zur Bar hinkte. Er hatte sich einen Muskelfaserriss bei einer Schlägerei mit Horst Tapper zugezogen. Siodmak hatte eine Art Heiltick. Er nahm den Schauspieler mit auf sein Zimmer und sprühte Adorfs Bein ein. Adorf log, dass der Schmerz verflogen sei, und Siodmak war glücklich. Er ging mit Adorf zu seinen Bekannten, die auf ihn gewartet hatten.
Und dann sagt er, so, jetzt zeigen Sie es Ihnen mal. Und jetzt schaut mal, wie böse der gucken kann. Und auf einmal konnte ich böse gucken. Vorher konnte ich nicht böse gucken. Nicht? Also das ist die Geschichte, wie ich an diese Rolle kam.
Der Film heißt Nachts, wenn der Teufel kam.
Sagen Sie mal, Lübcke, Sie haben also nach Ihren eigenen Aussagen eine ganze Anzahl Morde verübt. Wie viel denn ungefähr?
Kannst du nicht gezählt. Stücker 50, 100.
Wie heißen die 5 Erdteile?
Osten, Westen, Süden, Norden.
Wie lang ist Ihr kleiner Finger?
1 Meter.
Adorf spielte einen geisteskranken Serienmörder. Er wollte ihn nicht als ein Monster darstellen, sondern als einen kranken Mann. Gründlich bereitete er sich vor und hörte sich ein Tonband mit der Originalstimme des Angeklagten Bruno Lüttke an.
Und das habe ich dann Monate vorher schon studiert, weil ich habe mir immer wieder das Tonband vorgespielt. Ich habe die Akten gelesen, ich habe die Verhöre, die Testversuche, die mit ihm gemacht wurden, als er festgenommen war. Ich habe mir die Fotos angeschaut, die entsetzlich sind, diese Tatortfotos. Und auf diese Weise bin ich dann mit dem Bruno vertraut geworden.
Adolf hat eine Vorliebe für diszipliniertes Arbeiten und für ein intensives Rollenstudium. Er versteht es, Typen psychologisch und nuanciert wiederzugeben. Für Nachts, wenn der Teufel kam, wurde er mit dem Bundesfilmpreis ausgezeichnet. Fatal war, dass diese Rolle sein Image auf Jahre prägte. Immer wieder spielte er üble Kriminelle. Er war der Bösewicht des deutschen Films. Winnetou war es, ein Lied davon zu singen. In den 60er Jahren konnte man Adorf verstärkt in italienischen Produktionen sehen. Sein Rollenrepertoire war dort reicher. Er genoss das Leben in Rom.
Man lebte sorglos mit wenig Geld und es wurde auch eben sehr leichtfertig, freizügig gelebt. Sehr viele Partys, sehr viel Spaß, sehr viel. Also es war die schönste, muss ich sagen, und sorgloseste Zeit meines Lebens.
Es gelang Mario Adorf in Italien aber nie, in die erste Reihe der Schauspieler zu kommen.
Es hat auch einen politischen Grund gehabt damals. Es gab damals sehr viele Regisseure, linke Regisseure, also Rosi, Petri, auch Visconti. Und die haben einen Deutschen nicht beschäftigt.
In Hollywood machte er schlechte Erfahrungen. Er spielte in einem Western von Sam Peckinpah einen Mexikaner.
Und danach hätte ich dann immer wieder Mexikaner spielen sollen. Und dann habe ich gesagt, das ist nicht mein Ding. Und deswegen kam für mich eben Hollywood nicht in Frage, nicht?
Glück hatte er dagegen in Deutschland. Junge Regisseure erklärten Opas Kino für tot. Sie wollten für einen neuen deutschen Film sorgen. Einer dieser Regisseure ist Volker Schlöndorff.
Der Mario gehörte eigentlich gar nicht zu unserer Palette von Schauspielern beim neuen deutschen Film. Wir wollten ja eben mit einer anderen Generation Schauspielern arbeiten.
Er fand Adorf aber toll.
Das kann doch nicht sein, dass wir an so einem Schauspieler vorbeigehen.
Schlöndorff wollte mit seiner Kollegin Margarete von Trotta Heinrich Bölls Erzählung Die verlorene Ehre der Katharina Blum verfilmen.
Und ich hatte das Buch gelesen und habe gesagt, es gibt nur eine Rolle für mich, das ist der Kommissar Beizmänne. Und sagte, ja, da können wir Sie nicht bezahlen. Da habe ich gesagt, lassen Sie nicht über Geld reden, ich will die Rolle spielen. Und so ist es dann auch gekommen.
Wo ist er?
Er ist weg.
Das gibt's doch gar nicht!
Wieso?
Das Haus wird seit gestern Abend observiert. Wenn er nicht hier ist, weit kann er nicht sein. Aber wir kriegen ihn bald. Und wenn du nicht willst, dass er zum Krüppel geschossen wird, dann sagen Sie mir gleich, wo er ist. Kann sich ja nicht in Luft aufgelöst haben. Los, los, los!
Schlöndorff und Adorf verstanden sich prächtig und drehten 3 Jahre später die Blechtrommel. Ausgezeichnet wurde er mit einem Oscar als bester fremdsprachiger Film. Auch im Fernsehen wirkte Adorf in hochkarätigen Filmen mit, die zu Klassikern wurden. Der Schattenmann, der große Bellheim oder Kier Royal.
Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Und die Versuchung ist so groß, dann nimmst es. Und dann hab ich dich. Dann gehörst du mir. Und dann bist du mein Knecht. Ich mach mit dir, was ich will.
Kier Royal, im Fernsehen ein großer Erfolg. Und selbst auf YouTube wurde diese Sequenz mehr als 500.000 Mal angeklickt. Mario Adorf ist wie ein guter Wein. Er ist prächtig gereift. Produzent Dieter Geißler bringt es auf den Punkt.
Er war fast unbegrenzt einsetzbar. Er konnte sehr komisch sein, er konnte sehr dramatisch sein, er konnte sehr besessen sein. Man hat ihm das immer geglaubt.
Im Zeitzeichen gratulierte Detlef Wulke zum Geburtstag von Mario Adorf, der heute 85 Jahre alt wird. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.